Deutschlandfunk Interview.
Oliver Schosch berichtete über Marco Rubios Besuch bei Viktor Orban in Ungarn. Und wir gehen nochmal 2 Tage zurück auf der Reiseroute des US-Außenministers. Am Samstag hat Rubio auf der Sicherheitskonferenz in München eine Rede gehalten, auf die viele gespannt gewartet haben, ein Jahr nach der Schockansprache von J.D. Vance. Zwar war Rubio wertschätzender im Ton, trotzdem fielen die üblichen Talking Points der MAGA-Bewegung. Rubio sprach von Massenmigration nach Europa, von einem Klimakult. Und er hat dem Freihandel eine Absage erteilt. Wo steht Europa jetzt also im Verhältnis zu den USA? Darüber habe ich vor der Sendung mit Josef Bramel gesprochen. Er ist USA-Experte bei der Denkfabrik Trilaterale Kommission. Und ich habe ihn zuerst gefragt, welche Botschaft Rubio damit sendet, dass er nach der Sicherheitskonferenz lediglich in die Slowakei und nach Ungarn reist.
Ja, das sagt sehr viel. Er hält es nicht für wichtig, länger in München zu bleiben, sondern fliegt früher ab, hat vorher auch nicht am Treffen teilgenommen, als es eben darum ging, vielleicht auch europäische Stimmen zu hören zum Ukraine-Krieg und wie der vielleicht dann doch befriedet werden kann. Das ist das eine. Und dann ja, besucht er Länder, die jetzt nicht nur eher an der Seite Putins stehen, so wie auch der amerikanische Präsident, sondern auch mithelfen sollen, Europa zu teilen, damit man die Einzelteile besser beherrschen kann. Also, wir können uns, um es auf den Punkt zu bringen, nicht mehr auf Amerikas Unterstützung verlassen. Ja, wir werden sogar von Amerika in unserem innersten Kern bedroht. Amerika hat Regime Change in Europa vor.
Bleiben wir noch mal kurz bei diesen Besuchen. Also Sie sagen, Trump, Rubio versuchen mit solchen Besuchen, mit solchen Aktionen die Europäer klar zu spalten.
So ist es. Und wer das bisher noch nicht gemerkt hat, dass das nicht nur Rubio ist, sondern auch alle Gesandten von Trump, die das schon versucht haben, Elon Musk zum Beispiel, der seinerzeit die AfD mit freundlich deutscher Unterstützung und ja, gepusht hat im Wahlkampf. Dann hat es J.D. Vance ein Jahr zuvor auf der Sicherheitskonferenz gemacht. Auch Trump hat in seiner ersten Amtszeit schon eine deutsche Zeitung missbraucht, um Europa teilen zu wollen, um damit die Einzelteile besser beherrschen zu können. Das macht alles Sinn, wenn man die US-Sicherheitsstrategie kennt. Da geht es nämlich darum, dass die Großmächte mehr Macht haben als kleinere Staaten, also die in ihren Einflussbereichen bestimmen, wo es lang geht. Und ja, da hindert ein starkes Europa in einer multipolaren Weltordnung. Es ist doch besser, wenn Putin und Trump hier nicht nur Teile der Ukraine, sondern vielleicht auch Europas unter sich aufteilen können.
Blicken wir zurück auf die Rede von Marco Rubio in München. Was überwiegt da für Sie in der Bilanz? Der freundliche Ton oder die knallharten Aussagen?
Ja, man kann ja auch problematische, bedrohliche Sachen mit einem netten Ton sagen. Da klingt es dann noch heftiger. Also speak softly and carry a big stick. Den großen Knüppel hat Amerika, zumal wir auch noch Donald Trump im Hintergrund wissen und Rubio jetzt dann wirklich nur jemand für die weiche Ansprache ist und die eigentliche Ansprache, die macht Trump und um die geht's auch. Letzten Endes hat dann Rubio doch nichts zu sagen.
Trotzdem gab es für Rubio Standing Ovations. Einer der ersten, der aufgestanden ist nach der Rede, war der deutsche Außenminister Wadefuhl. Wie bewerten Sie das?
Er hat es als Höflichkeit bewertet in einem Interview,
Innen im
Deutschlandfunk, ja. Genau. Ja, man kann auch vor Höflichkeit dann noch auf die Knie fallen oder sich in den Staub schmeißen, das wäre dann vielleicht noch höflicher gewesen, aber im Ernst, ich glaube, wir müssen dann doch ein bisschen souveräner auftreten. Der Außenminister hat eine Rolle zu erfüllen, das ist gut und recht, aber wenn sich jetzt viele andere, die jetzt nicht in diesen, ja, diplomatischen Floskeln verhaftet sind, sich dann auch wieder dazu hinreißen lassen, von einer Rückkehr der transatlantischen Beziehungen zu reden. Da würde ich dann doch eher die Rede von Mark Carney in Davos empfehlen. Der hat da wirklich sehr vieles und sehr Deutliches gesagt. Er hat auch Václav Havel bemüht, einen Essay, die Macht der Machtlosen. Und Havel hat ja dann auch deutlich gemacht, dass die Dominanten nicht nur durch Gewalt eben herrschen, sondern auch durch die Unterwürfigkeit der anderen, also die in der Lüge leben und an Ritualen festhalten, deren Unwahrheit sie längst erkannt haben. Also in München habe ich auch wieder ein paar Rituale des Transatlantik-Tralala gesehen und das müssen wir überwinden. Denn solange wir jetzt an dieser Fiktion, da dieses gegenseitigen Nutzens festhalten, wie das Carney sagt, oder jetzt auf die transatlantischen Beziehungen an ja, der Pax Americana festhalten, die es nicht mehr gibt, solange reproduzieren wir unsere eigene Unterwürfigkeit und Unterordnung. Und da sollten wir jetzt doch als Europäer ein bisschen souveräner denken und dann auch handeln lernen.
Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang die Rede von Friedrich Merz auf der Sicherheitskonferenz? Also der hat ja mit dem Einschleimen und Einschmeicheln so ein bisschen aufgehört.
Der hat bisher auch in Washington eine gute Doppelstrategie gefahren. Einerseits dann den Narzissmus Trumps nicht gekränkt, hat sicher auch einen Vorteil durch seine Körpergröße oder Länge, die Trump sehr ernst nimmt. Also er musste sich da nicht so unterwerfen wie viele andere. Hat dann auch unsere Interessen mit vertreten. Und diese Rede fand ich sehr mutig. Er hat klipp und klar gesagt, dass Amerika vielleicht sogar seinen Führungsanspruch verspielt habe. Und da hat man jetzt schon den Verdacht, die Hoffnung, dass die Europäer jetzt staatsmännisch doch an der europäischen Souveränität arbeiten. Da müssen wir dann noch andere Staatenführer davon überzeugen, dass sie eben dann nicht nur gute Reden schwingen, so wie Macron, sondern dann auch handeln, wenn es zum Beispiel um gemeinsame Verteidigung geht.
Sprechen wir über die gemeinsame Verteidigung. Emmanuel Macron hat auf der Sicherheitskonferenz für Eurobonds in der Verteidigung geworben, die Deutschland nach wie vor zurückweist. Aus Ihrer Sicht ein Weg, diese Eurobonds, für sicherheitspolitische Unabhängigkeit von den USA?
Ja, das versuche ich schon seit ein paar Jahren, mittlerweile knapp einem Jahrzehnt, deutlicher zu machen. Wir haben jetzt dann wirklich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir sparen ein, setzen Prioritäten an Sozialleistungen, geben es für Militär oder die Ukraine auf, dann laufen wir in ein Butterkanonendilemma. Also wenn wir einerseits Sozialleistungen sparen und für Militär ausgeben, dann stärken wir die Länder, die eigentlich Europa zerteilen wollen, AfD und auch am linken Rand, diejenigen, die Russland nicht für gefährlich halten und sich auch als trojanische Esel der anderen Mächte, nicht nur der Chinesen, Russen, sondern auch Amerikaner andienen. Und um aus diesem Butterkanonendilemma rauszukommen, braucht es eben gemeinsame Schulden. Und das hätte jetzt eben nicht nur den Vorteil, dass wir vieles entschärfen innenpolitisch, sondern dass wir außenpolitisch mit einem stärkeren Euro auch der Dollar-Dominanz etwas entgegenhalten können. Und da habe ich übrigens auch eine Rede von Lagarde gehört, die in diese Richtung geht, nicht gemeinsame Schulden, sondern dahingehend, dass der Euro jetzt dann doch endlich eine Weltmitleid, nicht Mitleid, sondern Mitleidwährung wird.
Ja, ein Thema, über das Merz mit Macron in München gesprochen hat, das hat er in seiner Rede in einem Halbsatz gesagt, ist ja eine mögliche europäische nukleare Abschreckung. Wo steht diese Diskussion momentan?
Ja, wir stocken hier und vielleicht wird ein größerer Deal möglich. Da hätte natürlich Frankreich das letzte Wort über die Force de Frappe, genauso wie es jetzt Amerika hat. Aber bei nuklearer Abschreckung zählt eben Geografie. Und es war immer schon die große Frage, ob ein Kontinent dazwischen wirklich so sicherheitsfördernd ist, ob die Amerikaner je eine Millionenstadt für das Museum hier in Europa riskiert hätten. Frankreich, auch wenn wir sie und sie uns nicht so lieb hätten, sind dann doch unsere Nachbarn nahe dran an der Bedrohung auch. Und das ist dann schon entscheidender. Aber ich glaube, die Franzosen werden ihrerseits dann auch einiges dafür fordern. Und noch wichtiger jetzt als diese nukleare Abschreckung sind so gemeinsame Militärprojekte wie das Future Combat Air System, das ja mittlerweile schon totgeglaubt wurde, vielleicht doch wieder belebt werden kann. Und da müsste vielleicht der französische Präsident, dessen Tage leider schon gezählt sind, auch einem kleineren französischen Unternehmen das so mitteilen, dass Airbus dann doch größer ist und vielleicht dann doch sagt, was lang geht.
Sie meinen das Unternehmen Dassault, das den Führungsanspruch erhebt bei dem Kampfflugzeugprojekt?
Genau. Und da gibt es einen, sich nicht mächtig fühlenden Chef, der jetzt wahrscheinlich den noch Staatspräsident Macron nicht mehr so ernst nimmt, auf die Zeit nach Macron zählt und vielleicht auch nicht mehr darauf hört, was er hier aus höchster Stelle zu hören kriegt. Also glaube ich, wird das sehr schwierig bleiben, aber das wäre sehr wichtig gewesen, dass wir eben da hier dann doch endlich einen gemeinsamen europäischen Kampfjet entwickeln, gemeinsame Drohnen und auch, was andere Bereiche angeht, ein bisschen souveräner werden, also das umsetzen, was viele in Sonntagsreden bemühen, also die europäische Souveränität. Ich wäre schon damit froh, wenn wir ein wenig doch stärker unabhängiger würden von Amerika und nicht mehr ganz so erpressbar blieben, wie wir es jetzt sind.
Sagt der USA-Experte Josef Bramel von der Denkfabrik Trilaterale Kommission.